Christian, ich fand es ja total lustig, dass die Leute auf das Video auf unserem Instagram-Kanal, wo du erzählst, dass du ein Cyborg bist, dass die Leute wirklich so darauf reagiert haben, so, ich dachte, das ist ein Witz. Wer macht denn sowas?
Ja.
Was bist du für ein Freak? Ich weiß es ja schon lange, dass du diese kleine Erbse quasi in der Hand hast, aber Leute waren wirklich schockiert.
Ich vergesse das auch andauernd, dass ich so eine Erbse in der Hand habe. Also es ist ja einfach schon länger her auch. Und was ich aber auch witzig finde, dass die Leute es auch nach diesem Video immer noch nicht glauben. Also
ja, eben.
Also, hey, da ist der Beweis, ich halte das dahin, aber die denken, wir würden es faken. Wir hätten hier irgendwelche krassen Industrial Light and Magic CGI-Worker irgendwie am Start, die das da so rein photoshoppen. Keine Ahnung, aber ja, Wahnsinn.
Verunsichert dich das, dass Leute dich für einen Cyborg-Freak halten?
Nee, also ich muss schon sagen, ich glaube, ich würde es heute nicht nochmal machen.
Okay.
Weil es einfach so, ich denke manchmal, ist auch ein bisschen dumm. Weil ich habe schon irgendwie manchmal so Sorgen, hey, scheiße, wenn halt irgendwann doch was passiert, dann bist du dran und ist die Hand ab oder so. Ich habe da jetzt nicht ein großes medizinisches Fachgespräch geführt mit diesem Piercer mit den Tunneln, bevor es da losging.
Das war wirklich ein Piercer mit Tunneln?
Ja, ja, klar, natürlich. Der meinte, das ist voll okay. Also das war jetzt nicht irgendwie nochmal.
Bist du ins Piercing-Studio gegangen oder?
Nee, also ich war irgendwie Rechercheur bei einer Doku und diese Doku hat da gedreht auf so einer Cyborg-Messe irgendwo in Düsseldorf. Und dann wollten die ganze Zeit jemanden finden, den sie filmen können und begleiten können, der sich so ein Ding einsetzt. Sag mal so, sie haben niemanden gefunden an diesem Tag. Und dann wurde ich gefragt, Christian, komm, wir bezahlen das auch. Willst du so ein Ding einsetzen lassen für Umme? Und ich so, okay.
Klar.
So kam das.
Und heute würdest du sagen, ja, wenigstens 500 Euro mehr.
Ja, genau. Ja. Sag mal so, ich habe dann damals auch, als es passiert ist, noch die Story noch ein paar Mal verkauft als Beitrag, als junger Journalist. Von daher, ich habe dann noch meine Kohle wieder reingemacht, aber...
Aber deine Ehre.
Genau.
Die ist weg.
Man kann heute noch so ein altes Bild von mir finden, wo ich sehr, sehr viel jünger und frischer aussehe, wo ich so meine Hand so hinhalte, so bei Bayern 3. So, ja.
Ja, okay. Ja, guckt euch das Video bei Instagram an, wenn ihr jetzt gerade denkt, wovon labert ihr eigentlich? Christian zeigt seine Cyborg-Hand. Empfehlenswerter Content.
Und wenn ihr eh schon auf Instagram seid, dann folgt uns doch einfach. Wir haben vor kurzem die 5000 geknackt und wir wollen aber mehr.
Es gibt dumme Arten, wie man von uns gehen kann. Mit Heliumluft, Ballon aufs Meer und schon war der Brudi dran. Ein Terrorist verschickt eine Bombe an sich selbst und explodiert. So hat er sich im Profit haben gewählt, das nominiert. Darin gefällt das. Es ist absurd, doch
unsere Geschichte heute beginnt in einem Hinterhof in Berlin, im Prenzlauer Berg in der Griebenowstraße 10, um genau zu sein. Vielleicht ist ja einer unserer Hörer, einer unserer Davinis, heute noch da und liegt da gerade im Bett in der Griebenowstraße 10 in dieser Wohnung, weil die gibt es nämlich heute noch. Nämlich heute ist da auch so um die Ecke so ein Espresso Mania Coffee Factory, das ist typisch Berlin, ja. Oder so ein Restaurant namens Fiudi. Fiudi steht für The Future is Up to You.
Oh ja.
Ist da um die Ecke.
Boah, ich bin gerade im Berlin-Mindset drin. Also nach dem Namen.
Aber zu der Zeit, in der unsere Geschichte spielt, ist da nichts dergleichen, sondern höchstens vielleicht so ein Schrippenverkäufer, der so alte Kaiserbrötchen im Angebot hat. Wir schreiben nämlich das Jahr 1900. Berlin ist in den vergangenen Jahren stark gewachsen. Die Stadt, die platzt aus allen Nähten. Überall wird gebaut. Und der Prenzlauer Berg, der eigentlich damals mal Stadtrand war, der ist jetzt fast schon im Zentrum und da wird es einfach eng. Und wie das so ist in der Metropole, ja, irgendwann, wenn genug Menschen an einem Ort sind, werden die Menschen ein bisschen merkwürdig. Also stell dir mal kurz vor, dass du jetzt im Prenzlauer Berg in dieser Wohnung sitzt. Du wohnst eben in der Griebenowstraße 10 und du hast echt einen schweren Arbeitstag hinter dir. Also du hast irgendwie den ganzen Tag Kohlen geschleppt oder keine Ahnung, was man so früher so gemacht hat. Weiß ich nicht.
Schrippen gebacken,
ja,
da verkauft werden.
Gaslampen ausgemacht oder so. Auf jeden Fall, du setzt dich hin, um was zu essen. Es gibt heute eine richtig geile Mahlzeit, nämlich so eine heiße Kartoffel mit Salz.
Mmh, ja. Boah, geil. Gönn dir das einmal die Woche. Hau ich mir das rein.
Und wenn du dann aus dem Fenster schaust, dann kannst du schon deinen Nachbarn sehen. Und du hast den Mann schon öfter gesehen. Der wohnt da irgendwo bei euch, ist so ein rüstiger alter Herr mit wildem grauen Bart. Der sieht ein bisschen aus wie Dumbledore, nur halt irgendwie so die Teddy-Version von Dumbledore, sag ich jetzt mal. Ist ein alter Joke. Wir machen immer so einen Joke mit Teddy oder Temu oder Wish. Ich muss den vielleicht auch mal einstellen, aber egal. Stell den einfach so vor, die Billo-Version von Dumbledore. Mhm. Und was macht der da? Ja, was macht dieser Mann da? Der Mann, der wedelt seinem Pferd eine Rübe ins Gesicht und ruft irgendwas. Dann machst du so das Fenster auf Kipp, um mitzuhören, was dieser Mann macht. Und was macht er da mit seinem Pferd? Und dieser Mann sagt, guck Hans, die Möhre ist jetzt rechts. Hier ist rechts, Hans. Dein Nachbar bringt seinem Pferd gerade links und rechts bei.
Okay.
Du drückst dein Gesicht noch näher an die Scheibe, denn Essen wird so langsam kalt, die geile Kartoffel muss jetzt warten. Und du willst rausfinden, was los ist. Dein Nachbar fragt das Pferd jetzt, Hans, wo ist rechts? Und das Pferd, das geht wirklich nach rechts. Und als Belohnung gibt's eine Möhre. Brav, Hans. Gut gemacht. Das Pferd mampft die Möhre. Und dann sagt der Nachbar einen Satz, der dich komplett aus der Bahn wirft. Nämlich, er sagt, so Hans, jetzt bringen wir dir noch Rechnen bei. Du schüttelst den Kopf und denkst dir nur, Alter, das geht's nur in Berlin.
Ja.
Ich zeig nochmal ein Bild. Das ist er, der Nachbar. Ja.
Okay. Oh, und der Hans auch? Also das Pferd, oder?
Das Pferd ist der Hans. Dieser Mann heißt Wilhelm von Osten. Der ist der Protagonist der heutigen Geschichte. Wilhelm von Osten zieht Anfang des 20. Jahrhunderts ganz Berlin in seinen Bann. Denn Wilhelm von Osten hat seinem Pferd das Rechnen beigebracht. Hans, oder wie er ab da heißt, der kluge Hans, ist das erste rechnende Pferd der Welt und eine absolute wissenschaftliche Sensation.
Aha.
Und ob das Pferd wirklich rechnen kann oder ob da irgendwas anderes am Laufen ist, das erzähle ich dir jetzt. Unsere Geschichte beginnt wie alle guten Geschichten mit ganz großer Langeweile. Die hat nämlich Wilhelm von Osten, als er Ende des 19. Okay. Jahrhunderts in Rente geht. Früher war er mal Lehrer. Der hat Kindern in der gesamten heutigen Bundesrepublik eigentlich das Rechnen beigebracht, zieht aber dann schon in den 60er Jahren des 19. Jahrhunderts nach Berlin. Uh-huh. Der liebe Hans stammt aus einer wohlhabenden Familie. Die waren alle Rittergutsbesitzer und dieses riesige Wohnhaus, die Griebenowstraße 10, das steht auch heute noch, das hat mal Wilhelm von Osten komplett gehört.
Wow.
Und der wohnt da einfach nur in so einer kleinen Zwei-Zimmer-Wohnung eigentlich. Und jetzt ist er eben in Rente und hat viel Zeit.
Ich finde es total lustig, dass er Lehrer war, ne, und im Grunde Kindern das Rechnen beibringt. Und dann ist er fertig mit seinem Job, Rentner, und denkt so, und jetzt sind die Pferde dran. Weißt du? So, er macht weiter mit seiner Berufung vielleicht. Aber Kinder waren langweilig, die kennen das jetzt alle. Jetzt fangen wir mal hier im Stall an.
Also wenn ihr euch fragt, was machen eure Vermieter eigentlich so den ganzen Tag? Die bringen
gerade Vermieter, die mal Lehrer waren und jetzt in Rente sind. Ich glaube, die sind gerade unterwegs im Tierpark.
Ja, ich habe ja mal Lehramt studiert und ich hatte eine Kollegin im Praktikum, die hatte so einen kleinen Klicker dabei. Und da habe ich gefragt, warum hast du eigentlich immer diesen Klicker an deinem Schlüsselbund? Und dann meinte sie, damit bringe ich meiner Katze Tricks bei.
Ah, ja, das habe ich aber schon mal gehört, auch für Hunde, glaube ich. Dass man da wie so, wahrscheinlich so Pavlovsche,
genau, also so ein Training
auslösen kann. Das kommt komplett falsch, was ich gerade laber.
So halb falsch, wir kommen da später hin,
okay,
genau, wie man Tieren was beibringen kann.
Okay.
Aber die hat dann einfach immer so ihre Katze Tricks beigebracht, so dreimal klicken ist, spring jetzt mal da hoch oder zweimal klicken, komm zu mir.
Okay, interessant. Aha.
Wahnsinn. Naja, auf jeden Fall, Wilhelm von Osten hat jetzt sehr viel Zeit und er will sich ein Pferd kaufen. Erstmal, um auch so ein bisschen rumzucruisen im Berlin des 19. Jahrhunderts. Pferde waren damals vor allen Dingen Kutschpferde, es gab noch keine Autos damals. Und er hat einfach, braucht was, um seinen Karren zu ziehen. So ein richtiger 1 PS-Bolide hat er sich da mal hingestellt und so.
Richtiges Brauereipferd.
Ja, so ein richtig geiles Brauereipferd. Das ist kein Brauereipferd, aber so ein richtig geiler
Hengst.
Genau. Ja, und eines Tages fährt Wilhelm von Osten dann so durch den Hood, ja, irgendwie schaut sich an, was so geht in Preußen damals. Und da fällt ihm was auf. Nämlich, wenn er so mit so einer Kutsche so unterwegs ist, und dann ist da plötzlich so ein Hindernis im Weg, dann geht das Pferd dem Hindernis automatisch aus dem Weg. Und da denkt sich Wilhelm von Osten, Moment mal, wenn das Pferd weiß, da ist ein Hindernis und es geht dem Hindernis automatisch aus dem Weg, dann ist das Pferd vielleicht ja schlau.
Ja, oder es will halt nicht über einen Stein stolpern.
Genau. Damals hat man, glaube ich, Tieren noch viel, viel weniger zugetraut als heute. Ja. Und da so eine Art von Intelligenz zu bemerken bei so einem Tier war halt so, interessant.
Na, okay. Mhm.
Und dann fängt er an, sein Tier zu trainieren. Er bringt ihm erstmal rechts und links bei. Und tatsächlich, das Pferd weiß relativ schnell, wo rechts und wo links ist. Und dann sitzt er da auf seiner Kutsche und muss nicht mehr, kann das Pferd nicht mehr mit Zügeln steuern.
Ach, wirklich?
Sondern einfach mit so Rufen, so.
Rechts!
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 Links!
Rechts, rechts, links! Geradeaus, geradeaus, geradeaus.
Genau. Also,
cool.
So.
Das ist wie bei, kennst du noch Hugo?
Ja.
Das ist eigentlich genau das, oder? Rechts, 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 links,
ja.
Oder war es mit Zahlen, oder?
Ja, ja, oder Sat1-Superball.
Ja, genau, der Sat1-Superball.
Links, 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 links,
rechts, rechts, rechts. Ja, leider wieder nicht geschafft, Ingo.
Ja.
Ruf doch morgen nochmal an.
Die Wilhelm von Osten Story, präsentiert vom Sat1-Superball. Tatsächlich aus heutiger Sicht, dass man einem Pferd irgendwie was beibringen kann, ist jetzt nicht so erstaunlich, aber damals war es halt schon Wahnsinn. Du hast eben schon gesagt, Pavloscher Hund, super Beispiel. Wir hatten es auch schon mal in der Folge vor 2 Wochen, wo es um die Katze ging, dass man Tieren was beibringen kann, nämlich mit so Reizreaktionsmechanismen, dass man einfach eine starke Belohnung setzt und dann kann ein Tier relativ schnell was lernen. Und so diesen Gedanken greift eben Wilhelm von Osten auf. Der wird dann später erstmal so im 20. Jahrhundert irgendwie in die Wissenschaft gepackt und formalisiert. Aber Wilhelm von Osten weiß schon, hey, das geht.
Also wann kam Pavlov mit seinen Experimenten? Erst irgendwann in den 20er, 30er?
Das kam dann später. Also es geht vor allen Dingen um die Skinner-Boxen dann irgendwann.
Ah, ja, die
waren
auch, genau.
In den 40er, 50er Jahren.
Okay.
Genau. Aber Wilhelm von Osten glaubt, dass eigentlich hinter dem Schädel seines Pferdes noch viel mehr abgeht. Der ist relativ weit vorne und denkt, dieses Tier kann noch mehr. Das kann mehr als nur links und rechts. Ich kann diesem Tier was beibringen. Es bräuchte nur die richtige Pädagogik. Und da ist er ja Experte einfach. Natürlich kommt er jetzt ins Spiel und sagt, ich bringe diesem Pferd jetzt was Geiles bei. Und er macht das, was er sein ganzes Leben schon gemacht hat. Er will dem Pferd Rechnen beibringen. Und tatsächlich schafft er es dem lieben Hans, wirklich die Zahlen bis 5 beizubringen?
Nee, Christian, das kann doch nicht sein. Nee.
Wie genau? Das Pferd ist weiß.
Ja, ja.
Wir setzen uns jetzt erstmal in das Mindset des späten 19. oder frühen 20. Jahrhunderts, dass Leute so ein Pferd bis 5 zählen sehen und denken, oh mein Gott, das ist schlau.
Ja, vor allem, wie zählt es bis 5? Zeigt es irgendwie auf so Karten?
Ach so,
oder so?
Nee, das läuft dann so, dass irgendwie Wilhelm von Osten sagt, Hans, 5!
Aha.
So, und dann stampft das Pferd 5-mal mit dem Fuß auf.
Alles klar,
so.
Okay.
Und dann denkt er sich, wie geil. Ich bin ja wirklich was Großem auf der Spur. Er schreibt einen ganzen Plan, was er Hans jetzt noch alles beibringen will. Also ich stelle mir vor, er holt einmal das Mathebuch in der 1., 2. Klasse raus und denkt sich so, okay, folgende Lektionen werden jetzt einfach gepaukt, gepaukt, gepaukt.
Hans, stell dir vor, du hast 5 Äpfel.
Genau.
Heidi nimmt einen weg. Wie viel hast du noch?
Genau, so ungefähr. Aber dann kommt der große Schicksalsschlag. Hans stirbt im Alter von 12 Jahren an einer Darmverschlingung.
Ui.
Und von Osten ist wahnsinnig enttäuscht.
Boah, die ganze Arbeit und oh, das Pferd vor allem auch.
Der hat sein Pferd geliebt,
ja.
Aber ist immer noch überzeugt, Pferde sind schlau und lassen sich alles Mögliche beibringen. Aber deswegen muss ein neues Pferd her, ein neuer Hans. Ich habe dir eben schon dieses Bild gezeigt von Wilhelm von Osten. Das war schon Wilhelm von Osten mit seinem zweiten Pferd.
Ah, der kluge Hans 2.
Der kluge Hans 2. Das ist wie RTL und RTL 2.
Ja.
Das ist einfach die Evolutionsstufe. RTL 2 ist noch trashiger als
RTL. Ja, genau, wollte ich gerade sagen, weil der kluge Hans 2 muss schon dann auch so ein bisschen mehr auf die Kacke hauen.
Genau.
Und einfach so ein bisschen crazier sein.
Hier ist noch ein Bild von Wilhelm von Osten. Da steht er neben dem klugen Hans 2.
Ah.
Und dann hat er den Schädel vom klugen Hans 1 in der Hand. Seine Theorie war, die Schädelform dieses Tieres war so außergewöhnlich. Er will ein neues Tier finden, das ähnlich ist. Und das findet er.
Ah, dann geht er auf die Suche und nimmt quasi den Schädelknochen mit, um zu gucken,
genau.
ist der Hans 2, wer kann das sein? Welches Pferd ist fähig?
Genau.
Ich finde seinen Style auch geil. Ich finde, er sieht aus wie ein real Cowboy. Der hat so einen Cowboy-Hut auf.
Stimmt
ich.
Eigentlich, ja.
Oder? So.
Ja, das ist schon cool.
Der
ist
könnte
schon
irgendwie
Outfit.
Schon so in den Wilden Westen gehen damit.
Ja. Im Jahr 1900, mit 62 Jahren, kauft von Osten ein neues Pferd. Und das tauft er eben auch Hans, ja, der kluge Hans 2. Und dann fängt das Training an. So jetzt so, keine Ahnung, Rocky-Musik. Ja, also dieses Pferd durchläuft jetzt einfach ein wahnsinniges mathematisches Grundlagentraining mit seinem Lehrer Wilhelm von Osten. Genau, also er will jetzt diesem Pferd Rechnen beibringen. Und das will er aus 2 Gründen. Also erstens, dieser Flyer-Cowboy hier will auch ein bisschen Bekanntheit. So, der will seinen Style, der will auch schon mal in die Zeitung kommen. Mit seinem Style und seiner Entdeckung. Findet er schon geil. Aber noch wichtiger ist ihm eine wissenschaftliche Anerkennung. Er ist wirklich davon überzeugt, dass er hier was Großem auf der Spur ist. Und eigentlich wird er dieses Pferd auch trainieren, um der Wissenschaft zu beweisen, Tiere sind schlau,
ja.
Man kann mit denen arbeiten, man kann ihnen Dinge beibringen und wir sollten Tiere nicht unterschätzen und die Wissenschaft soll es anerkennen. Im Jahr 1900 kauft Wilhelm von Osten den 5-jährigen Orloff-Traber, eine Pferderasse.
Oh, okay.
Dieses Pferd wird 2 Stunden am Tag trainiert.
Mhm.
Das lernt rechnen, das lernt zählen, das lernt buchstabieren. Außerdem soll es auch Töne erkennen können, die auf ihm auf einer Mundharmonika vorgespielt werden.
Also wie sagt er dann Cis oder was? C2 oder so. Hä?
Ich weiß nicht genau, wie dieses Töne-Dings funktioniert, dieses Tönespiel. Also Wilhelm von Osten bringt dem klugen Hans später Songs bzw. Musikstücke bei.
Ja, so bescheuerte Jahrmarktvorstellung jetzt natürlich, wie das Pferd mit so einer Mundharmonika.
Genau, er bringt die Melodien von Richard Strauss, dem berühmten Komponisten, bei.
Mhm.
Und dann lädt er den Komponisten auch ein zu sich in den Innenhof seines Gebäudes.
Richard Strauss.
Richard Strauss ist dann da und er soll in seine Melodien falsche Töne einbauen.
Damit das Pferd die erkennt.
Genau. Und damit das Pferd einfach weiß, okay, das war jetzt nicht richtig.
Und dann rastet das Pferd immer so aus, wenn dann halt...
Macht das so... Oder so, keine Ahnung.
Das ist nicht mein Strauß.
Genau. Strauß hat ja Also sprach Zarathustra geschrieben, ist so bü, 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 bü.
Ja, ich kann das immer alles nicht auseinanderhalten.
Ja, okay.
Ich bin eine richtige Kulturbanausin in der Liga.
Kann man festhalten, dass der kluge Hans schlauer ist als du dann.
Ja, safe. Okay. Leider, muss ich echt sagen, gegen das Pferd hätte ich verloren. Shit.
Okay.
Oh Gott, das gibt mir zu denken.
Und das Ganze läuft mit so einem Trittbrett. Also zum Beispiel, du fragst den Hans, Hans, was ist 2 plus 4? Und dann hat das so ein Trittbrett und klopft dann einfach 6-mal mit dem Huf auf diesem Trittbrett auf.
Okay.
Also Wilhelm von Osten ist zwar überzeugt, dass sein Tier sehr, sehr schlau ist, aber er ist jetzt immer noch ein Mann seiner Zeit. Er behandelt den Hans jetzt nicht so gut. Also es wird jetzt nicht gequält, das Tier, aber es wird beschimpft, wenn es was nicht richtig kann. Das Tier bekommt nicht genug Auslauf. Das ist in diesem Innenhof von dieser Gribenowstraße 10. Also da, wo heute die Babu-Räder von irgendwelchen Prenzlauer Berg-Eltern stehen,
genau.
Da stand das Pferd damals.
Das habe ich mir nämlich ehrlich gesagt die ganze Zeit gedacht. Ich meine, man muss sich natürlich irgendwie vor Augen führen, dass Berlin Anfang des 20. Jahrhunderts ist natürlich nicht so eng bebaut, wie man das jetzt kennt. Trotzdem ist es wahrscheinlich eine Großstadt,
ja, ne?
Und da irgendwie im Innenhof ein Pferd zu halten, das kann nicht artgerecht sein. Das ist das heutige Verständnis natürlich, ne? Damals ist es wahrscheinlich auch nochmal anders. Ich habe auch mal so ein Bilder gesehen, ich weiß gar nicht, ob es Berlin war oder New York, aber die Zeiten, wo ja auch ganz viele Pferde noch in den Städten waren, was da auch ein Riesenproblem war, war die ganze Pferdescheiße.
Mhm.
Da war so viel Kacke in den Straßen, dass man die fast nicht mehr weggekriegt hat. Es waren Haufen, die man dann zusammengekehrt hat, die waren insane, weil so viele Pferde natürlich das einzige Transportmittel waren,
ja,
und durch die Straßen gelaufen sind.
Wenn du so klassische Altbauten dir vorstellst, das ist in Deutschland so, aber ich glaube, ein bisschen plastischer ist es, wenn du an New York denkst. In New York gibt es doch diese Brown Houses, diese Häuser, wo du erstmal noch eine kleine Stufe nach oben geben musst.
Mhm, ne? Stimmt, ja.
Und dann beginnt irgendwie das Wohnhaus.
Ja.
Und diese kleine Stufe ist dazu da, dass du dir auf dem Weg nach oben die Scheiße von den Stiefeln treten kannst. Ja. Weil
Auf der Straße
war so viel Scheiße, dass du dann.
Ach so!
Ja.
Witzig,
ja.
Das erschließt sich total, ja, gerade.
Damit einfach du ein bisschen sauberer
damit
wohnen
du nicht
kannst.
Alles reinträgst ins Haus,
ja,
ja klar. Oh, krass. Dann kann man sich echt vorstellen, wenn man jetzt durch New York geht, wo das am schlimmsten war.
Ja.
So in diesen Wohngebieten.
Ja, ist aber auch in Deutschland so. Also wenn du irgendwie so an klassische Hinterhofhäuser oder so denkst, die haben ja meistens so eine Stufe zum ersten Stock oder so.
Wie witzig.
So im Erdgeschoss, mhm, genau. Keine Ahnung.
Apropos Pferdescheiße.
1902 ist das Training jetzt erstmal vorbei. Beziehungsweise das Training ist so weit fortgeschritten, dass Wilhelm von Osten sagt, okay Hans, du bist ready. Showtime. Jeden Tag um 11 macht Wilhelm von Osten eine kostenlose Vorführung im kleinen Hinterhof in der Griebenowstraße, was dann Hans so Kluges kommen kann. Er gibt auch Zeitungsannoncen auf und sagt so, hey, komm vorbei.
Eine Mark oder so oder was?
Ist kostenlos.
Ach,
ich zeige euch, wie schlau mein Pferd ist, weil er will ja auch einfach bekannt werden.
Okay.
Viele Leute kommen, um das Spektakel zu bestaunen, aber es ist eher so dieses Jahrmarktpublikum, das irgendwie kommt. Es sind jetzt nicht
das
die Wissenschaftler.
Das ja auch. Also ich meine, kommt alle vorbei und jetzt schaut meinem Pferd beim Rechnen zu.
Genau.
Klingt halt unseriös as fuck.
Genau. Also Wilhelm von Osten ist so ein bisschen frustriert, dass jetzt nicht die wissenschaftliche Elite Berlins kommt. Er schreibt auch einen Brief an Kaiser Wilhelm II. Und sagt so, hey, Leute, ihr müsst da nicht mal vorbeischicken. Check my horse out. So, ihr müsst das sehen. Was das so, warum checkt das niemand, dass dieses Pferd ein Wunderpferd ist? Er ist tatsächlich so frustriert, das ist jetzt so ein bisschen der Tiefpunkt in Wilhelm von Ostens, der erste Tiefpunkt in Wilhelm von Ostens Karriere, dass er im Jahr 1902 eine Zeitungsannonce aufgibt, um den klugen Hans zu verkaufen, weil niemand
Nein.
ihm den Respekt zollt, den er denkt, verdient zu haben.
Ist aber so ein bisschen trotzig auch, ne? Keiner kommt, ja gut, dann tue ich den jetzt bei eBay rein.
Genau. Also wenn du es heute bei eBay schauen würdest und siehst ein kluges Pferd, wir haben den Text auch noch der Zeitungsannonce, der lautet wie folgt. Meinen siebenjährigen, schönen, lammfrommen Hengst, mit welchem ich Versuche zur Feststellung des geistigen Könnens des Pferdes mache, will ich verkaufen. Er unterscheidet 10 Farben, liest, kennt die 4 Rechnungsarten und unter anderem mehr. Von Osten, Berlin, Griebener Straße 10.
Geil, Christian, ey, ich versuche gerade mal an 10 Farben zu denken. Ich glaube, ich komme nicht auf so viele. Rot, grün, blau, gelb, rosa, lila, oliv. Jetzt pink. Ja gut, also ich kann natürlich noch irgendwie sowas wie Bordeaux oder sowas.
Oder ja Magenta.
Pink, habe ich ja gesagt. Ja gut, pink, Magenta. Ne, gut.
Jetzt. Ja, okay, ist das schon schwer. Ja, okay.
Braun.
Ja. Schwarz. Hast du
ist
schon?
Keine Farbe. Ist keine Farbe.
Okay.
Orange.
Geht das jetzt die ganze Folge so,
ja,
dass du mir nur eine Farbe einfällt?
Ich muss jetzt beweisen, dass ich schlauer als ein Pferd bin. Ich hab da jetzt ein internes Battle. Beige. Okay, sorry. Ich höre gleich auf.
Tatsächlich niemand.
Oh, sorry. Wow. Okay, jetzt höre ich wirklich auf.
Er will sein Pferd verkaufen, aber niemand will es haben. Alle denken, es ist irgendwie ein Hoax, also einfach ein Witz. Mhm. Aber dann tatsächlich kriegt er einen Lucky Break. 1904 hört ein gewisser Generalmajor Zobel von diesem Pferd, der ist ganz wichtig im Staate Preußen, und der Egon Zobel hört von diesem Pferd, von dem Wundergaul, und denkt sich, boah, das ist geil. Das schaue ich mich mal an. Hm. Zobel ist total hooked, kommt zum Wohnhaus von Osten und schaut sich das Training mal an. Der veröffentlicht Artikel über das Training. Er macht Hans in elitären Kreisen bekannt und plötzlich sind hohe Militärs, PolitikerInnen und andere bekannte Persönlichkeiten der Zeit interessiert an diesem Pferd. Endlich passiert das, was von Osten die ganze Zeit wollte. Die Leute nehmen sein Pferd ernst. Und nicht nur das, der kluge Hans wird jetzt berühmt. Hm. Es gibt so einen regelrechten Hype. Also ich habe eben schon gesagt, der Wundergaul wird da plötzlich genannt. Diese elitären Gesellschaften bringen einfach das richtige Publikum jetzt. Alle Welt ist irgendwie begeistert. Wir haben ja irgendwie heute oder vor kurzem noch den Oktopus gehabt, der die WM vorhersagen konnte. Das ist das, aber stimmt. Halt im vor 100 Jahren.
Den habe ich schon wieder komplett vergessen. Das war ja auch eine unfassbar dumme Idee. Oh Gott.
Der damalige Kultusminister von Preußen, Dr. Stut, äußert höchste Bewunderung für die Rechenkünste von Hans.
Ah, also es ist jetzt so ein bisschen wissenschaftlich approved.
Ja, so, es fängt so langsam an. Also es ist nicht approved, aber so die Leute interessieren sich. Die Neue Preußische Zeitung schreibt über den Besuch von Dr. Stut und da liest man auch nochmal so raus, wie genau diese Vorführungen funktioniert haben. Deswegen würde ich es dir gerne kurz vorlesen. Mhm. Der Hengst löste eine Aufgabe, die Minister Stut mit Bleistift auf Papier geschrieben hatte. Er gab bei Brüchen Zähler und Nenner, konnte zuzählen und abziehen. Der Minister nahm verschiedene Stöcke und Schirme in die Hand und das Pferd gab genau an, wie viele Stöcke und wie viele Schirme er hatte. Ferner stellte sich der Minister mit 5 anderen Herren in eine Reihe. Das Pferd sagte, wie viele Herren vor ihm standen, wie viele Strohhüte sie trugen, der wievielte Herr der größte war und so weiter und so fort.
Krass. Okay, das ist aber dann schon wirklich detailreich. Also wer ist der größte?
Ja, und das ist auch so Kontextwissen. Genau, das kann ja...
Genau. Krass.
Ja. Und auch so, also so dieses Pferd kann anscheinend immer mehr, es wird immer schlauer. Also so der Kopf wird immer größer.
Es fängt jetzt auch schon an, Anzug zu tragen und Krawatte und so, das Pferd. Also es
genau. Das ist auch.
Geht immer weiter.
Das Pferd löst auch so Mathe-Gleichungen an der Uni,
ja,
so,
ja.
Die an der Tafel
hängen. Da steht er auf so den Hinterbeinen und hat so einen Vorderhuf, hat das so eine Kreide in der Hand.
Ja, ist wie bei Good Will Hunting einfach.
Achso, ja. Ich habe es ja gerade auch gerade wie bei Oppenheimer vorgestellt. Ich muss das hier schnell ausrechnen.
Alle sind plötzlich interessiert an diesem Pferd, es kommen aber auch so die ersten Kritiker. Ja, in dem Beitrag heißt es, die Berliner Morgenpost schießt vor allen Dingen gegen dieses Pferd und sagt, das ist alles irgendwie Mumpitz und irgendwie Quatsch.
Aha, waren und sie denn da?
Sie haben sich das angeschaut und denken sich, hey, das kann nicht sein. Okay. Das muss irgendwie so ein Trick sein, eine Täuschung von Osten oder irgendwas anderes. Also die Mopo ist sehr gegen den klugen Hans. Und plötzlich hast du so diese zwei Lager, das eine Lager, das daran glaubt, das andere Lager, das so sagt, ist schon Quatsch. Und die Rufe werden laut nach einer wissenschaftlichen Begutachtung dieses Pferdes. Und natürlich findet das Wilhelm von Osten toll. Er begrüßt das sehr, denn jetzt wird eine Expertenkommission eingerichtet. Das ist das, was er die ganze Zeit wollte.
Was ja dafür spricht, dass er wirklich daran glaubt, ne? Ja. Also der will niemanden verarschen hier. Das heißt, er ist total bereit dafür, Transparenz in seine Forschungen reinzubringen und
genau,
die Leute wirklich davon zu überzeugen, weil er es glaubt so.
Der ist fest davon überzeugt, dass er das Pferd rechnen kann. Krass. Also er ist auch richtig empört, als Leute sagen, du betrügst. Ja.
Okay.
Es kommt eine Expertenkommission, die sogenannte September-Kommission, 13-köpfige Kommission, die sich beim 6. Internationalen Zoologenkongress mit der Causa auseinandersetzen. Also geleitet wird diese Kommission von einem Professor Karl Stumpf, das ist Leiter des Psychologischen Instituts in der Berliner Universität, und seinem Assistenten Oskar Pfungst. Die Namen sind so geil.
Das ist echt krass.
Stumpf,
der
Stud, und,
Stumpf.
Stumpf und Pfungst ist ein bisschen wie Hoss und Hopf, oder? Also, ja, weiß
ja,
nicht,
wenn die heute da...
Weiß nicht, ob die auch so problematic waren, diese beiden...
Sie hätten aber safe einen Podcast gemacht.
Stumpf und Pfungst hätten safe einen Podcast gemacht. So.
Du musst einen Podcast machen, wenn du so ein Forscherpaar bist.
Ja.
Und so heißt.
Und diese beiden scharen jetzt so ein paar andere Experten oder Expertinnen um sich herum. Also da ist zum Beispiel auch ein Zirkusdirektor dabei, Shore.
irgendwie nachvollziehbar, ne? Du hast hier so ein vermeintlich schlaues Pferd... Passt ja irgendwie in den Zirkus.
Ja, also vielleicht kommt der Zirkusdirektor deswegen, weil sie denken, da ist ein Trick dabei. Und wenn einer also Tricks kann, dann ist
Tricks
es...
Tricks mit Tieren kennt genau. Ihr, könnt ihr entschlüsseln.
Genau, sind dann Zoologen dabei, Psychologen, Pädagogen, auch jemand vom Militär. Und Hans wird jetzt auf Herz und Nieren getestet. Hans soll die Kunststücke, die er gelernt hat, nochmal der Kommission vorführen. Und mal ist von Osten im Raum und mal nicht, weil sie ja denken, irgendwie...
Vielleicht gibt er Zeichen oder
vielleicht
so.
Vielleicht hat er so einen Klicker, wie diese Frau mit der Katze. Und tatsächlich, die machen alle diese Tests und es gibt jetzt kein originales Protokoll von diesen Tests, leider, aber ich habe mal aus dem, was ich irgendwie ableiten konnte, was geschrieben, wie ich mir vorstellen könnte, was dieser Pfungst vielleicht in seinem Notizbuch geschrieben hat, damit man sich das einfach mal ein bisschen besser vorstellen kann. Mhm. So, ich stelle mir vor, dass Pfungst vielleicht sowas aufschreibt wie... Heute haben wir die Kunst der Multiplikation bei Hans geprüft. Mein Kollege, ein strammer Zirkusdirektor namens Busch, hat dem Gaul eine denkbar schwierige Aufgabe gestellt. Auf eine Tafel schrieb er die Aufgabe 4 mal 6 gleich x. Dann sagten wir dem Pferd, Hans, was ist 4 mal 6? Das Pferd stampfte zweimal mit dem linken Huf auf, das waren die Zehnerstellen. Und dann, zu unserer Verblüffung, stampfte es korrekt viermal mit dem rechten Huf auf. Was ist 4 mal 6? 24! Als der Gaul zum vierten Mal aufstampfte, ging ein heiteres Gelächter los. Dieser zottelige Lehrmeister hat es tatsächlich geschafft, einem Pferd das Rechnen beizubringen.
Boah, aber da wäre ich auch begeistert, muss ich sagen.
Ich auch. Vor allen Dingen, wenn du denkst, dieser von Osten betrügt und dann ist er gar nicht da. Das
genau,
heißt
genau.
Ja dann, dieses Pferd macht das alleine.
Für mich ist es auch ein Beweis. Würde mir reichen.
Also die ExpertInnen sind jetzt überzeugt, es sind keine Tricks im Spiel. Hier wird nicht betrogen. Mhm. Wilhelm von Osten ist legit. Und plötzlich wird dieses Pferd einfach noch berühmter. Ja, also es ist ein richtiges Wunderpferd. Das kann rechnen, es kann Farben, das kann links und rechts, es kann mehr Farben als du. Was schafft dieses Pferd als nächstes? Irgendwie Berliner Abitur. Keine Ahnung, was sind die Next Steps bei Hans? Von Osten hat, glaubt er, alles erreicht, was er erreichen wollte. Er hat Ruhm und wissenschaftliche Anerkennung. Der kluge Hans wird sogar in der ganzen Welt berühmt. Sogar die New York Times schreibt über den Clever Hans oder Clever Hans.
Aber auch so wirklich, hey, hier gibt's ein Pferd, das kann rechnen,
ja.
Das ist bewiesen.
Ja.
Crazy.
Ja, Hans ist auch zum Verkaufsschlager. Es gibt einen Likör, der heißt der kluge Hans. Den kann man kaufen.
Warum auch immer.
Es werden Gedichte geschrieben und so weiter und so fort. Also Hans ist irgendwie... Top of the world. Hans ist ein bisschen wie Mambo Number 5 im Jahr 1998.
Das ist quite a stretch, aber...
Also du kommst nicht an Hans vorbei, einfach.
Okay.
Weißt du?
Warum nimmst du als Mambo Number 5 als Beispiel? Wo bist du hängen geblieben,
Weiß
Christian?
Ich nicht. So, Mambo Number 5 ist für mich der Song...
Du bist
Song,
im Jahr 98 stehen geblieben.
Oder irgendwie Last Ketchup im Jahr 2002 oder so. Weißt du?
Okay.
Ja, so ungefähr ist Hans. Jetzt könnte ja die Folge eigentlich vorbei sein. Ja, also Wilhelm von Osten hat gewonnen, der kluge Hans ist schlau, das nächste macht er irgendwie Abi, ja, läuft,
gründet
eine Familie, macht eine Pferdeschule auf.
Ja. Ein kleines Haus mit Garten in Brandenburg.
Genau, die Pferdeschule ist direkt neben der kleinen Häschenschule.
Gott. Aber ja. Er unterrichtet die Häschen.
Aber die Story ist noch nicht vorbei. weil die KritikerInnen, die denken, da muss irgendwas im Spiel sein, die sind immer noch nicht überzeugt. Hm. Einer von denen heißt Emilio Rendich. Das ist einer der schärfsten Kritiker vom Klugen Hans und auch einer der größten Fans, muss man sagen. Der Emilio ist nämlich seit Jahren schon fasziniert von diesem Pferd. Der ist ganz oft irgendwie auch bei den Trainings dabei, schaut sich das genau an, entwickelt eine regelrechte Obsession mit dem Klugen Hans. Der studiert alles, was dieses Pferd macht und geht dann auch sogar so weit, dass er sagt, okay, ich kaufe mir jetzt einen Hund und meinem Hund bringe ich genau das bei, was der Hans auch kann. Seine Hündin heißt Nora. Mhm. Und in jahrelanger Arbeit versucht er Nora das beizubringen, was Hans kann. Und tatsächlich, Nora schafft es auch. Und plötzlich ist die Zahl der klugen Tiere in Berlin um 100% gestiegen. Ja, du hast also einen klugen Hund und ein kluges Pferd.
Es muss an Berlin liegen. Es ist die Berliner Luft.
Genau. Genau. Dieser Maler Emilio Rendich geht also zu Professor Stumpf, also diesem Leiter dieser Kommission, und sagt, also pass mal auf, ihr habt gesagt, Hans wäre eine totale Ausnahme, aber mein Hund kann dasselbe. What's going on? Irgendwas muss hier falsch laufen. Ich finde es ein bisschen cool von Emilio Rendich, dass er sagt, ich bringe meinem Hund das jetzt bei, und stattdessen, dass er sagt, hey, mein Hund ist auch total außergewöhnlich und schau mal, wie cool ich bin, sagt er, ich glaube den Daten nicht.
Ja, stimmt, ne? Stimmt. Eigentlich könnte er ja genau, also könnte er vielleicht auch so kleine Shows in seinem Hinterhof anbieten oder so.
Genau, Hundezirkus und so.
Ja.
Rendich glaubt nämlich, dass die Experten das Problem falsch analysiert haben. Er hat ja wirklich fast jedes Training von diesem Hans genau angeschaut und er hat eine Vermutung, was passiert ist. Er glaubt nämlich, dass Hans auf unbewusste Zeichen reagiert, die die Menschen um ihn herum absondern.
Ah.
Also wenn da Leute um ihn herum sind, die die Antwort auf die Frage schon kennen, die wissen, wer der Größte ist, wer den Strohhut aufhat, die wissen, was 4x6 ist, die mehr als 10 Farben können. Dass wenn Menschen um diesen Hans herum sind, die das wissen, dass die dann unbewusst Körpersignale abgeben oder irgendwie die Luft anhalten oder so mal zucken, Mimik. Er glaubt, dass Hans das liest, die Menschen liest und dann weiß, was passiert.
Das kann ich mir gut vorstellen. Vielleicht auch so Gerüche oder so.
Ich spoilere an der Stelle schon mal. Die Theorie ist absolut richtig. Dieser Maler stellt die Wissenschaft in den Schatten. Dieser Maler findet es raus. Und tatsächlich ist das, was hier passiert, in der Wissenschaftstheorie heute bekannt als kluger Hans-Effekt.
Ach.
Ja. Was da jetzt genau passiert, würde ich mal kurz durchspielen. Ich habe ja eben schon gesagt, ich habe eine Szene geschrieben, wie einer dieser Tests wirklich abgelaufen ist. Die Wissenschaftler, die waren so mega happy, dass das Pferd rechnen kann. Ich würde dir diese Szene jetzt gerne nochmal aus Sicht des Pferdes erzählen.
Okay.
Ich channel jetzt meine Pferdeenergie.
Ja.
Ich reibe mich gedanklich einmal mit Pferdesalbe ein, klopp mir die Dinger an die Füße, wie heißt das? Klopp mir die Hufeisen an die Füße. Und ab geht's, ja.
Okay.
Eine Möhre im Mund. Und jetzt geht's los.
Jeden Tag dieselbe Scheiße. Dieser verdammte alte Zottel mit seinen verfickten Zahlen. Wann hört endlich auf? Seit 7 Jahren zeigt dieser Typ mir irgendwelche Symbole. Ja, ich hab schon verstanden, dass dir das wichtig ist. Dieses eine, das aussieht wie diese 2 Karotten oder das andere 2 Hufeisen. Erzähl mir doch mal was Spannendes. Sag mir doch mal, wer bei uns im Haus mit wem fremd geht. Oder lies mir Tolstoi vor. Oder wer beim Dschungelcamp rausgeflogen ist. Du Blang! Weißt mich.
Boah, das ist eine gute Pferde-Impression.
Ja, Wahnsinn, oder? Ja.
Man weiß kurzzeitig nicht, ob es ein echtes Pferd ist oder ob es Christian Alt ist, der eins nachmacht.
Und jetzt hat er die ganze Herde an diesen anderen Typen mitgebracht, die mich langweilen. Dabei ist es doch seit 7 Jahren immer dieselbe Scheiße. Ihr zeigt mir irgendwelche Symbole und dann wollt ihr, dass ich mit dem Huf klopfe oder den Kopf bewege oder nicke oder so. Und immer wenn ich das richtig mache, dann freut ihr euch so sehr, dass ich weiß, okay, jetzt noch einmal und dann ist gut. Euren ganzen Körper spannt sich dann richtig an, eure Haltung ändert sich, ihr bekommt ein Glimmern ins Auge und dann heißt es immer, toll gemacht, Hans, du bist so klug, Hans. Ein Scheiß bin ich. Bitte verarbeitet mich einfach zur Wurst. Ich kann das nicht mehr. So.
Das ist schon depressive Tendenzen, dieser Hans, oder?
Der Hans hat schon, der Hans hat schon viel gesehen.
Ja, der Hans ist kein Optimist.
Nee, er findet es auch vielleicht auch gar nicht geil, diesen Rummel. Und dass er jetzt auf so einem Likör drauf ist.
Er ist einfach auch schüchtern.
Er ist auch schüchtern. Ja, wie ich. Ja. So viel zum Innenleben von Hans. Das Pferd kann kein Mathe, es liest einfach die Menschen. Zu diesem Ergebnis kommt auch eine neue Kommission. Es gibt eine September-Kommission und dann ist jetzt die Oktober-Kommission.
Ah ja, okay, genau. Ich wollte gerade sagen.
Einen Monat später testet der Assistenz von Professor Stumpf, also Oskar Pfungst, und andere 7 Wochen lang die Fähigkeiten des Pferdes. Am 9. Dezember verkündet Pfungst das Ergebnis. Das Pferd versagt, wenn die Lösung der gestellten Aufgabe keinem der Anwesenden bekannt ist. Ah. Beispielsweise, wenn ihm geschriebene Ziffern oder zu zählende Gegenstände so dargeboten werden, dass sie den Anwesenden, vornehmlich dem Fragesteller, unsichtbar bleiben. Es kann also nicht zählen, lesen und rechnen. Allerdings, Funks glaubt, von Osten ist kein Betrüger. Der von Osten, er glaubt einfach, dass der davon überzeugt ist, seinem Pferd wirklich das Rechnen beigebracht zu haben, weil er einfach so der geilste Mathematiklehrer aller Zeiten ist. Mhm. Ja. Er hat ihn aber eher dressiert, als ihm irgendwie was beigebracht zu haben. Ne? Ja. Und dann war es vorbei mit der Geschichte des Wunderpferdes. Also irgendwie 1904 waren die kurz auf dem Peak und jetzt wieder der krasse Absturz.
War das dann auch so in allen Nachrichten und in allen Zeitungen so, Achtung, was wir erzählt haben, das Wunderpferd, it's not true.
Das muss man schon
alles widerlegt.
Genau. Die Mopo so, wir haben es immer schon gesagt.
Sorry. Achso, ja, genau, nicht genau. Stimmt. Die hatten es ja nicht geglaubt. Genau. Aber New York Times und so, just a hoax.
Und tatsächlich sind die Folgen von diesem Fail echt ein bisschen krass, weil die Kognitionsforschung an Tieren wird damit mindestens 100 Jahre zurückgeworfen. Also so, die Wissenschaftler dachten, die verbrennen sich die Finger, wenn sie jetzt dieses Pferdeding nochmal aufmachen.
Ja,
und erst seit irgendwie mehr als 20 Jahren, also Ende der 90er, wird die Forschung in diesem Bereich langsam wieder aufgenommen, weil wir wissen ja heute, in der Wissenschaft, dass Tiere ein viel größeres und spannenderes Innenleben haben, als wir ihnen jemals angedichtet haben. Und diese Forschung geht es wirklich 100 Jahre später nochmal so richtig los.
Das ist ja interessant, weil das habe ich schon mal gehört, dass man in der Kognitionsforschung oder Tierforschung, was fühlen Tiere, was denken Tiere, wie intelligent sind Tiere, dass man das irgendwie ganz spät erst irgendwie, 90er, Nullerjahre oder so, da wirklich grundlegende neue Erkenntnisse hervorgebracht hat. Aber dass das an sowas liegt, dass Leute Angst haben, in die Falle zu tappen, weil es so schwer ist wahrscheinlich mit Tieren zu forschen. Das ist ja super interessant.
Ja, wegen dieses klugen Hans-Effektes eben auch. Ja? Also man darf nicht das Untersuchungsobjekt beeinflussen.
Ja, ja.
Also weder bewusst oder unbewusst.
Aber das Problem hast du ja bei Menschen auch.
Ja,
ne?
Klar.
Also genau. Ne, das ist ja mit allen emotionalen Wesen ist es wahrscheinlich das Gleiche. Also wir reagieren ja auch viel mehr auf unsere Umwelt, außer nur, dass ich höre, was du sagst und sehe, was du tust, sondern eben deine Körpersprache, Gerüche und so, alles beeinflusst mich, mein ganzes Umfeld. Und das ist was, was mich ja immer von einem eindeutigen Forschungsergebnis irgendwie abhalten kann. Also
total.
Super schwer.
Ich musste mich auch daran erinnern, dass ich auch schon mal so in so mündlichen Prüfungen gesessen habe bei der Uni oder so. Und dann sage ich irgendwas und ich merke, ah, das war richtig. Weißt du, so einfach so ein bisschen so, und dann, okay, hier ist der richtige Pfad, alles klar.
Ja. Okay, jetzt glaube ich hier weiter, genau. Und bin selbstbewusster in dem, was ich hier gerade aufschreibe und sage und tue. Genau, ja.
Also diese Ergebnisse dieser zweiten Kommission sind ein ziemlicher Downer für von Osten. Er ist super frustriert.
Wie viele seiner Lebensjahre waren das, wo er damit gearbeitet hat? Wahrscheinlich 20?
Ich glaube, es waren
so
20 Jahre, ja.
Ah, das ist schon fies.
Er glaubt allerdings weiter an die Mathematikfähigkeiten seines Pferdes. Er wirft dem Pferd sogar vor, dass es nur aus Trotz so reagiert hat und von Osten schaden will und absichtlich nicht gerechnet hätte und so.
Oh Gott, das ist aber auch eine kleine Beziehungskrise.
Ja, genau. Und es kommt auch niemand mehr zu seinen Vorführungen. Ja, wieso auch? Ja. Nach dem Ruhm folgt einfach der Spott. Ja. Es gibt aber ein paar Leute, die glauben immer noch an den klugen Hans. Zum Beispiel wird von Osten von einem finanzstarken Juwelier namens Karl Krall unterstützt. Diese Namen dieser Folge sind so geil. Karl Krall, Professor Stumpf, Professor Funkst. Ja.
Das ist ein bisschen wie Mickey Mouse.
Ja, genau. Jetzt kommt Karl Krall, der Hobby-Tierpsychologe und Juwelier.
Okay.
Der ist nämlich genauso obsessed mit intelligenten Tieren. Der kommt aus Wuppertal, in Wuppertal-Elberfeld. Da hat er einen ganzen Stall an Wundertieren, dieser Karl Krall. Nämlich 11 weitere Pferde, 2 Esel, ein Pony und einen Elefanten.
Mein Gott, die gebündelte Intelligenz.
1907 hat von Osten dann trotzdem genug vom klugen Hans, also 3 Jahre später. Er verkauft ihn an Karl Krall. Mhm. Und 1909 stirbt von Osten an Leberkrebs und tatsächlich bis zu seinem Tod verflucht er dieses Pferd unter dem Böswilligkeit. Und auf dem Sterbebett hat er echt nur noch Gemeinheiten für dieses Pferd übrig.
Oh.
Ja.
Das ist die Beziehung seines Lebens tatsächlich, ne?
Total.
So ein bisschen.
Ja. Hans zieht jetzt also nach Wuppertal. Da forscht Karl Krall noch 7 weitere Jahre lang an Hans und den anderen Pferden. Und das Ende ist leider nicht so positiv. Also es ist wirklich kein Happy End. Er kommt jetzt in diesen Stall mit diesen klugen Pferden. Da ist zum Beispiel ein Hengst namens Mohammed und ein anderer namens Zarif. Zarif kann einfache Aufgaben rechnen, also 22 plus 11. Mohammed hingegen kann die Wurzel aus 3.418.801 ziehen mit 43. Und jetzt diese ganzen schlauen Tiere, diese ganzen schlauen Pferde werden im Jahr 1916 leider angezogen für den Kriegsdienst und müssen an die Front. Die müssen dann so schleppen und leider weiß man nicht mehr, was danach mit den Tieren passiert.
Krass, ich habe nie darüber nachgedacht, dass auch Tiere quasi eingezogen werden können,
ja,
ne?
Ja.
Oh Gott.
Das ist total tragisch.
Christian, das tut mir jetzt irgendwie auch für dich leid, weil wir wissen ja, dass du großer Tierfreund bist. Jetzt hast du...
Ich habe die Medizin hier abonniert. genau, deswegen.
Alle Poster habe ich zu Hause aufgehängt.
Ja.
Nee, aber weil du schon so gelitten hast bei der Atomic, wie heißt sie?
Katzenfolge, Acoustic Kitty.
Weil du schon so gelitten hast bei der Acoustic Kitty Folge, die wir vor 2 Wochen rausgebracht haben. Und jetzt hast du wieder eine Folge, wo die Tiere so leiden und so als Instrumente für irgendwelche Forschungen hergenommen werden. Ich hoffe, dass es nicht so hart für dich heute wieder war.
Nee, ist okay. Nee, ist schon okay. Aber ich habe schon Mitleid. Also so, wenn die Tiere dann auch in den Krieg müssen. Es kann aber auch sein, dass sie, also ich habe jetzt eben gesagt, die sind in die Front, das war vielleicht ein bisschen überspitzt. Es kann auch total sein, dass sie irgendwie hinter der Front irgendwelche Sachen geschleppt haben und so. Also ja, ist trotzdem irgendwie
immer noch
nicht
scheiße,
so cool.
Ne? Ja, schon, da bist du schon lieber in deiner coolen Pferde-WG in Wuppertal.
Genau.
Und machst dir ein schönes Leben, als irgendwo Kriegsgut zu schleppen.
Also ich würde lieber Menschen vortäuschen, ich könnte rechnen, als irgendwo Kissen zu schleppen.
Ja.
Ja.
Ja, ich auch. Ich auch. Nächste Woche, Christian, habe ich eine Story dabei, die uns tatsächlich schon richtig oft von der Community auch gepitcht wurde. Deswegen freue ich mich total, dass bestimmt einige unserer Davinis jetzt endlich zu ihrer Geschichte auch kommen. Es geht um eine Gruppe von Frauen, die in einer Firma gearbeitet haben, wo ihnen eigentlich ein sehr lukrativer, guter Job geboten wurde. Allerdings wussten diese Frauen nicht, dass sie während der Arbeit ständig einer sehr großen Gefahr ausgesetzt waren.
Ich würde heute gerne die Frage in die Community stellen, was würdet ihr euren Tieren gerne beibringen?
Ja.
Also bei mir wäre es so, also ich hätte ja super gerne irgendwie einen Hund, wenn ich einen Hund hätte, der mir mein iPad bringt oder mein iPad zum Laden anstecken kann, das wäre geil.
Das wäre auch geil. Ich würde dem, glaube ich, beibringen, dass er morgens bei der Kaffeemaschine auf Start drückt.
Wow.
Also während du noch im Bett liegst, aber du kommst dann runter und dann ist der Kaffee schon fertig.
Ich habe leider so eine Bialetti. Also
ja, okay, dann muss er richtig.
Also so schrauben, klopfen.
Und genau mit dem Löffel in das Ding reintreffen. Naja,
ja.
Wenn du lang genug übst,
ja,
vielleicht schaffst du so ein kleiner, keine Ahnung, Yorkshire Terrier oder so das.
Vielleicht, ja klar. Was würdet ihr euren Tieren beibringen? Schreibt es uns in die Kommentare bei Spotify. Und wenn ihr gerade schon am Rechner seid und euch die Folge gefallen hat, dann empfehlt diesen Podcast doch euren Freunden und Freundinnen weiter. Entweder auf Instagram oder auf WhatsApp oder auf Signal oder sogar Threema nehme ich auch. Erzählt euren Freunden davon, das hilft uns total weiter und hilft dabei, dass wir diesen Podcast noch ganz lange machen können. Darwin gefällt es ist eine Produktion von Kugel und Niere mit Anna Bühler und Christian Alt. Recherche Pauline Klaassen. Produktion und Redaktion Lina Kempenich. Audioproduktion Simone Hundrieser. Zum Team gehören außerdem Schalke Tätig, Luna Laufer und Steffi Buchholz. Intro-Musik Robert Sladecek.
Darwin gefällt das mit Anna und Christian.